So, ich möchte mal was versuchen. Ich möchte mich mal setzen. Darf ich das? Ich will es einfach mal versuchen. Ich will es nicht als neues Gebot einführen oder so. Mir ist aufgefallen, als Jesus in der Bergpredigt gelehrt hat, da steht vor, er setzte sich. Habt ihr das schon mal gesehen?
Ja.
Das ist mir ganz neu aufgefallen. Da dachte ich, Herr Jesus, warum hast du das gemacht? Ja. Als er die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, trafen seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf und lehrte sie. Mit anderen Worten, Jesus predigte zu der Volksmenge im Sitzen. Interessant, oder? Weil das fühlt sich völlig anders an, wenn ich jetzt hier sitze, ehrlich gesagt. Wisst ihr das? Okay, deshalb habe ich gedacht, ich will das mal so versuchen, weil das passt irgendwie zu unserem Thema. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst zu sprechen und dass du uns hilfst zu hören. Amen. Ja, ich würde gerne heute dieses Thema mit 1. Korinther 13 abschließen. Versuchen. Ja, ich habe jetzt schon 5-mal was zu diesem Thema gesagt. Ja, 5-mal haben wir schon über 1. Korinther 13 das Thema Liebe gesprochen. Und uns fehlen noch ein paar Verse, die da am Schluss sind. Bevor ich das mache, wollte ich euch fragen, was denkt ihr, was hat den stärksten Eindruck gemacht, wenn Jesus irgendwo war? Natürlich müsst ihr jetzt Liebe sagen, aber jetzt mal ganz im Ernst. Versucht euch mal so rein zu versetzen in diese Zeit. Da geht Jesus durch die Dörfer, er heilt, er predigt, er macht alles Mögliche. Wenn ihr ihm begegnet wärt, das ist ja jetzt nur alles Spekulation, ja, und ihr hättet Jesus, so einem Jesus begegnet, wie er im Neuen Testament steht, was hätte auf euch den größten Eindruck gemacht?
Seine Ausstrahlung, glaube
ich. Okay, seine Ausstrahlung, was für eine Ausstrahlung?
Was wir in ihm gesehen haben.
Genau. Was hättest du in ihm gesehen? Einfach, vielleicht kannst du noch mehr genauer sagen. Was hättest du in ihm gesehen?
Liebe und Rettung.
Liebe und Rettung, ja. Hoffnung. Genau. Was? Noch was anderes? Eine Ausstrahlung, Liebe, Errettung, Hoffnung.
Gottes Gegenwart.
Gottes Gegenwart, ja. Du hättest irgendwie gespürt, Gottes Gegenwart über ihm, in ihm, durch ihn. Das hätte einen starken Eindruck gemacht, ja, was?
Seine Reinheit.
Seine Reinheit, interessant, ja.
Wahrheit,
ja. Wahrheit? Vollmacht, ja.
Stimmt, das Charisma vielleicht auch.
Charisma, ja. Kann Leute irgendwie anziehen und mitnehmen. Ja, was noch?
Ja, ich hätte mich einfach auf seine Wunder begeistert.
Seine Wunder? Ja, wer hat sie gesehen? Der hat mich begeistert, wie. Die Wunder da geschehen, ja.
Mhm. Auch seine Demut.
Seine Demut, ja.
Seine Ruhe, in sich ruhend,
ja.
Unaufgeregt,
in sich ruhend.
Souveränität und Heiligkeit auch.
Mhm. Interessant, oder? Es gibt ein Buch, das hat Francis Schaeffer geschrieben. Francis Schaeffer, ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt, ist so ein christlicher Philosoph gewesen, 60er, 70er, 80er Jahre, auch noch ein bisschen länger danach. Der hat in der Schweiz eine Lebensgemeinschaft gegründet, La Brie, in Wallis. Und der ist aber schon seit einiger Zeit tot. Der hat sehr viele gute Sachen gesagt, auch gesellschaftlich interessante Dinge. Er hat ein ganz kleines Buch geschrieben, das ist vielleicht so dick und so groß, mini klein. Das heißt The Mark of a Christian. Das Kennzeichen eines Christen. Jetzt sag mir mal, was ist das Kennzeichen eines Christen? Die Christen, das sind die, die. Die haben selbst geschrieben, Bulli. Birkenstock. Die Christen, das sind doch die, die die Rehe auf dem Auto. Nee, warte mal. Was haben die auf dem Auto? Ach, Fische. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Was würdet ihr sagen? Ist das Kennzeichen nicht, das jetzt real? Ihr könnt auch sagen, okay, ich denke, die Leute denken, unser Kennzeichen ist. Aber ihr könnt auch sagen, was ist in Wahrheit eigentlich das Kennzeichen eines Christen?
Was es sein soll oder was es nicht?
Du darfst beides sagen, was es ist und was es sein soll.
Ich sollte Jesus immer sehen. Du sollst seinen Namen tragen, sollen sie den sehen, den wir nachfolgen.
Ja? Woran erkennt man die Christen? Woran erkennt man die Christen im Iran? Rana. Was ist? Woran erkennt man die Christen im Iran? Wenn du sagst, da sind Christen, woran erkennst du die? Woher weißt du, dass das Christen sind?
Ich denke, alle Christen sind
sehr nett. Sehr nett? Ja, okay.
Anders.
Was sagst du, Meni? Wie sind die Christen?
Die sind gleich.
Sind gleich?
Ja.
Okay. Was würdest du sagen, Malila Marie im Kongo? Woran erkennt man die echten Christen, sage ich mal? Wenn es echte Christen sind, woran erkennst du die?
Die gehen auch manchmal regelmäßig in die
Gemeinde.
Hauskreise. Zweimal im Jahr.
Und dann
bei Gebet habe
ich. Und
dann bei Sonntag auch.
Sonntag, ja, okay.
Das ist nicht nur Sonntag, aber gibt es auch eine Woche verschiedene Aktivitäten in der Gemeinde. Ja, sie sind sehr aktiv, ja.
Okay, aber wenn du auf dem Markt bist und du hast zwei Stände, woran erkennst du den Stand von dem Christen, von dem echten Christen? Erkennt man den oder nicht? Sind gleich.
Ja, seine
Sprache.
Sprache?
Ja. Ist nicht gleich, Medi.
Nein.
Was ist der Stand von einem Christen?
Ich habe falsch verstanden.
Okay. Wenn du einen Stand hast von jemand anders und du hast ein Geschäft von einem Christen, woran erkennst du den Christen?
Gnade.
Gnade? Ja, der hat Gnade. Der spricht anders?
Ja. Langsam.
Freundlich.
Ja.
Er ist ehrlich. Ehrlich normalerweise, ja, hoffentlich. Würdest du gerne von einem echten Christen ein Auto kaufen?
Ja.
Ich meine, damit du den segnest und ihm ein bisschen mehr bezahlst.
Vertrauen.
Bitte?
Vertrauen.
Vertrauen, ja. Okay, also der Francis Schaeffer, der geht natürlich auf eine ganz bestimmte Sache hinaus. Ja. Der sagt, das Kennzeichen eines Christen ist Liebe. Und dann sagt er, ja, durch die Kirchengeschichte durch, woran, was waren die Kennzeichen von Christen? Ja, das war manchmal eine Tonsur oder eine Kette um den Hals, ein Kreuz oder irgendwelche Gebäude. Also alles Mögliche. Im Unterschied zu anderen Religionen. Ne? Aber er sagt, was ist das Kennzeichen von den Christen? Und er bezieht sich da vor allen Dingen auf einen Vers von Jesus. Und den habe ich eigentlich Den habe ich vergessen, den hier zu probieren. So weit wäre das. Ach doch, hier. Johannes 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das sagt Jesus kurz bevor er, also er sagt, das ist seine Abschiedsrede, oder ein Teil seiner Abschiedsrede, sagt, ich gehe jetzt weg und so weiter. Und dann sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Denkt man erstmal, ja, so neu ist es ja jetzt gerade nicht, aber damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Was sagt ihr dazu? Das ist schon herausfordernd, finde ich. Jetzt, was denkt ihr? Ist das unser Kennzeichen? Woran erkennt uns die Welt? Ja, woran erkennt zum Beispiel jetzt jemand mich als Christen? Ist das meine Meinung, meine politische Einstellung, meine Arbeitsmoral, mein Haus, unsere Gemeindehäuser, Kreuz an dem Hals, Fisch auf dem Auto, Predigten, unsere Wunder, unser Lobpreis, unser Glauben, unsere Prophetien? Und Jesus sagt hier, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wisst ihr was, es fordert mich heraus, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wenn Jesus sagt, das ist das Kennzeichen von meinen Jüngern. Das Kennzeichen, gibt es noch andere, aber das, daran werden Menschen erkennen, dass ich Jesu Jünger bin, wenn ich Liebe habe. Also Liebe untereinander, wir untereinander. Aber da hört es ja nicht auf. Liebe zu allen Jüngern dann. Und dann Liebe darüber hinaus. Ja, Liebe in der Bruderliebe, die Liebe zu allen Menschen, sagt Jesus. Fordert euch das heraus oder nicht? Okay.
Damit ist nur die Bruderliebe gemeint, oder?
An der Stelle ist die Liebe untereinander.
Unter den Christen.
Unter den Christen. Naja, damit kann man anfangen. Der Petrus geht ja dann weiter in der Bruderliebe, er weiß die Liebe zu allen Menschen, sagt der Petrusbrief. Aber die Liebe untereinander ist ja schon was, womit wir kämpfen, oder? Vielleicht kriegt man es gerade noch so im Hauskreis hin. Bei uns wird es schon schwieriger. Und das sind ja noch nicht alle Christen. Ja, da gibt es ja noch viel mehr. Da gibt es ja noch ganz andere. Liebe zu allen, die zum Vater gehören. Naja, das können wir ja innerlich vielleicht ein paar wegstreichen, die wir gerne wegstreichen würden. Dann bleiben aber noch genügend über, an denen du kämpfen kannst. An denen man deine Liebe erkennen kann. Auf jeden Fall, ich denke darum, das ist eigentlich mein einziger Gedanke heute Morgen, ja. Das als Kennzeichen, weil ich habe das gelesen und ich sage euch, ich kämpfe damit rum. Ich bin mit meiner Frau spazieren gegangen und ich habe gesagt, du Selke, ich stelle fest in meinem Herzen, dass irgendwas das nicht will. Irgendwas, wenn Jesus was anderes gesagt hätte. Wenn er selbst gesagt hätte, an den Wundern wird man euch erkennen. Ja. Das hätte mir besser gefallen. Ehrlich, ich sag's euch, so. Oder an eurer Wahrheit wird man euch erkennen. Wegen mir auch an eurer Freude oder an eurer Hoffnung. Oder. Das ist alles nicht so herausfordernd, wie dass er sagt, man wird euch daran erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt. Oder? Und damit ist ja nicht gemeint unser Liebesgerede oder unser Liebesgefühle oder unsere Liebeslieder oder Poster mit Liebessprüchen drauf, wenn man hier reinkommt. 1. Johannes 2, Vers 3 folgende steht: Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Und da ist ja dieses Gebot dann wieder gemeint. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in dem ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, ist schuldig, selbst auch zu wandeln, so wie er gewandert ist. Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch jetzt ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Geht aber noch weiter. Hat es gerade jemand? Vers 10? 1. Johannes 2, Vers 10. Geht's weiter? Ich vergessen.
Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht, und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht. Und denn die Finsternis hat seine Augen verblendet.
Noch weiter.
Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, Väter, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, jungen Männer, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Habt nicht weiter noch?
Ja, ist okay. Bis dahin eigentlich, ja. Also, Johannes geht dann an einer anderen Stelle so weit, dass er sagt, also wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Also dazwischen ist er, der lässt eigentlich nichts offen, er sagt eben entweder lieben oder hassen. Ja. So eine neutrale Haltung gibt's da ja nicht an der Stelle. Wir wollen uns da vielleicht gerne drauf zurückziehen, das würde ich auch gerne, ja. Aber Gottes Wort lässt ja nur noch das eine oder das andere zu. Entweder liebe ich oder ich hasse. Oh Mann. Schwarz-weiß. Also seinen Bruder lieben, wer den nicht liebt, ist in der Finsternis bis jetzt. Und das bedeutet, daran erkennt jeder, dass wir Christen sind, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir seine Jünger sind, wenn wir uns untereinander lieben. Und wer seinen Bruder, wer die Güter der Welt hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und gibt ihm nicht, was er braucht, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Also das wird dann auch praktisch. Was machen wir denn damit? Wollen wir so sein? Also ich merke, ich muss irgendwie Prioritäten verändern in meinem Denken. Und mich auf was anderes ausrichten. Und was ist Liebe? Das ist ja das, da könnten wir jetzt wieder von vorne anfangen. Da haben wir ja jetzt ja fünfmal drüber geredet. Liebe vergibt, Liebe ist geduldig, freundlich, langmütig, neidet nicht, eifert nicht, all diese ganzen Sachen. Kann man ja wieder von vorne jetzt anfangen, was das bedeutet. Aber die Frage ist, wollen wir das? Ich möchte jetzt nochmal das Ende von dem 1. Korinther 13 vorlesen. Die Liebe vergeht niemals. Und ich lese mal aus der Hoffnung für alle, da heißt, die Liebe wird niemals vergehen. Es wird keine Prophetie, einmal wird es keine Prophetie mehr geben. Das Reden in unbekannten Sprachen wird aufhören. Und auch Erkenntnis wird nicht mehr nötig sein. Denn unsere Erkenntnis ist bruchstückhaft, ebenso wie unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollkommene da ist, wird alles Vorläufige vergangen sein. Als Kind redete, dachte und urteilte ich wie ein Kind. Jetzt bin ich ein Mann und habe das kindliche Wesen abgelegt. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild, wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe aber ist die größte. Also ich denke, wir sind uns darüber klar, dass wir nichts Materielles mitnehmen können. Ja. Die Silke hat mir erzählt, sie war in einem Haus und da jetzt in ihrem Pflegedienst, ich sage ja keinen Namen, von daher kann ich das einfach sagen, da sitzt ein Mann in einem riesigen, reichen Haus. Er sitzt nur noch auf einem Stuhl und guckt in den Fernseher. Und das ist sein Bereich. Und du weißt, er nimmt alles von dem, was um ihn herum ist, nicht mit. Aber Paulus geht hier noch weiter. Er sagt, wir nehmen auch die anderen Sachen nicht mit. Es gibt auch mal eine Zeit, wo Prophetie aufhört. Prophetie ist ja jetzt was, was wir sehr gut finden. Sehr wichtig finden und ist auch wichtig. Es gibt kaum was, was Paulus höher schätzt, also unter den Geistesgaben, auf jeden Fall. Prophetie ist wie so ein Navi. Aber Paulus sagt, wenn du am Ziel bist, brauchst du kein Navi mehr. Oder? Dann kannst du dein Navi ausschalten. Weil, ehrlich gesagt, nervt es dann auch nur noch, ja, weil dann sind wir Ziel erreicht und sie haben ihr Ziel erreicht. Und, wenn das mal kommt, sie haben ihr Ziel erreicht, dann brauche ich keine Prophetie mehr. Ja. Und mit der Sprachenrede ist es genauso. Sprachenrede ist wie ein abhörsicheres Handy. Wisst ihr das? Jetzt gibt es ja bei WhatsApp von End-to-End-Verschlüsselung. Habt ihr das eigentlich mitgekriegt? Bei der WhatsApp-Kommunikation, wenn ihr jetzt kommuniziert, das kann keiner mehr mitlesen. Du hast kein WhatsApp?
Niemand.
Dann kann niemand mitlesen. Aber bei WhatsApp ist es jetzt so, das ist verschlüsselt, das bedeutet, niemand kann dazwischen und das mitlesen. Was du da schreibst, das kommt so an bei dem anderen und nur der andere kann das lesen, sonst niemand. Und Sprachengebet ist sowas. Das ist wie so ein Handy, was verschlüsselt ist, was von unserem Geist direkt zu Gott geht und zwischendurch kann das niemand lesen. Es sei denn, es wird ausgelegt. Also ansonsten, wenn du das hörst, es wäre so, als wenn du ein verschlüsseltes E-Mail liest. Das sind nur Hieroglyphen, da kannst du nichts mit anfangen. Wenn du mal ein verschlüsseltes E-Mail siehst, das ist interessant. Ja? Das ist seitenweise so, und alles nur Buchstaben. Ja? Du weißt nicht, was du damit anfangen sollst. Und so ist Sprachengebet, wenn es nicht ausgelegt wird. Das ist wie eine verschlüsselte Kommunikation. Aber wenn wir mal direkt Gott gegenüber sind, dann brauchen wir das nicht mehr. Ist doch logisch. Dann kann da, wenn wir von Angesicht zu Angesicht mit ihm reden, wenn ich jetzt hier mit dem Joni zusammen bin, dann brauche ich kein Handy, um mit ihm zu kommunizieren, oder? Der lacht da. Ja, wir holen manchmal per Handy unsere Kinder aus dem Zimmer, wenn das Essen fertig ist. Per WhatsApp. Jetzt ist Essen auf dem Tisch, bitte kommt runter. Es geht besser, als wenn ich hochrufe. Aber normalerweise, wenn wir zusammensitzen, gibt's ja, brauchen wir kein Handy. Und genauso brauche ich auch, wenn ich Gott sehe, kein Sprachengebet mehr. Und auch Erkenntnis brauche ich nicht mehr, weil ich sehe ihn ja von Angesicht zu Angesicht. Ja, jetzt im trüben Spiegel, aber dann von Angesicht zu Angesicht. Ich wollte hier einen kleinen Exkurs machen mit euch, weil diese Stelle, da gibt es eine kleine Stelle, die wird immer wieder von einer bestimmten theologischen Richtung missverstanden. Da steht, wenn das Vollkommene gekommen ist, dann verstehen wir alles, ja, aber wie heißt es da? Wenn das Vollkommene da ist, wird das Vorläufige vergangen sein. Es gibt eine Richtung, einfach, also das hat mit unserem Thema nichts zu tun, aber ich möchte es euch trotzdem kurz erklären. Es gibt eine Richtung, theologische Richtung, die nennt sich Dispensationalismus. Dispensationalismus. ist in Deutschland nicht so bekannt, aber in Amerika ist es sehr, sehr verbreitet. Und diese theologische Richtung, die findet ihr in vielen Büchern, wieder ohne das zu wissen. Und diese Lehrrichtung behauptet, dass Gott heilsgeschichtlich in bestimmten Abschnitten, also Dispensations, daher kommt das Wort, handelt, ja. Und dann wird die ganze Menschheitsgeschichte eingeteilt in Abschnitte. Und dann wird behauptet, zu jeder Zeit handelt Gott in einer bestimmten Weise. Und so handelt er unter Umständen heute nicht mehr, ja. Und da ist die Zeit im Paradies sozusagen der erste Abschnitt. Dann die Zeit bis zu Noah, bis zur Flut, wäre dann der nächste Abschnitt. Das ist die Zeit, wo die Dinosaurier gelebt haben. Der lacht dann. Okay? Also bis zur Flut wäre der nächste Abschnitt, dann der nächste Abschnitt wäre vielleicht bis Abraham. Dann teilt man ein, den nächsten Abschnitt bis das Volk Israel aus Ägypten rausgezogen ist. Wo Gott in einer bestimmten Weise gehandelt hat an dem Volk. Dann die Zeit bis Jesus, das ist die Zeit Israels. Da hat Gott in einer bestimmten Weise gehandelt. Dann ist das die Zeit von Jesus auf der Erde. Eine ganz spezielle Zeit, wie Gott gehandelt hat. Dann die Zeit der Apostel. Dann die Zeit der ersten Kirche bis zur Entstehung der Bibel. Und dann die Zeit der Kirche bis zur Entrückung, wenn es denn eine gibt. Und dann die Zeit bis im tausendjährigen Reich und dann noch die Ewigkeit. Also man kann verschiedene Zeitabschnitte machen. Aber und das hat natürlich auch was für sich. Gott handelt in bestimmten Abschnitten irgendwie, in einer bestimmten Weise. Ganz vereinfacht kann man sagen, man macht einfach nur noch zwei Abschnitte, das Zeitalter Israels und das Zeitalter der Kirche. Versteht ihr das? Zwei verschiedene Abschnitte.
Was ist das Vollkommene?
Genau, was ist das Vollkommene? Es gibt eine Richtung, die lehnt, oder die sagt eben, dass als Jesus da war, Gott Wunder getan hat durch Jesus. Und auch noch in der Zeit der Apostel, um sein Wort zu bestätigen. Das war eine spezielle Zeit der Apostel, die apostolische Zeit. Und dann gibt es noch die Zeit der ersten Kirche. Und was ist das Vollkommene, was dann gekommen ist? Das ist die Bibel. Weil die erste Kirche hatte noch kein Neues Testament. Oder? Deswegen, sagt diese Richtung, hat auch Gott übernatürlich sein Wort bestätigt, weil es noch kein Neues Testament gab. Das war was Besonderes. Aber als das Neue Testament fertig geschrieben war und etabliert war, haben die Wunder aufgehört. Weil jetzt haben wir Gottes Wort stattdessen. Hat doch was für sich, oder? Könnte man denken, naja. Könnte ja sein. Also, und so wird dann eben behauptet, die Wunder haben aufgehört, als die Bibel da war. Das bedeutet, alle Wunder, die heute geschehen, sind entweder menschlich gefaked oder sind vom Teufel.
Sprachenrede und Prophetie auch.
Genau. Sprachenrede und Prophetie auch. Entweder menschlich gefaked oder vom Teufel. Und es gibt viele, gerade in Amerika, bekannte Prediger, unter anderem der John MacArthur ist sehr bekannt, der genau das vertritt. Es gibt heute kein Sprachengerät mehr, das ist entweder menschliches, seelisches Zeug oder vom Teufel. Und es gibt auch in Deutschland viele, die das lehren. Und es gibt ganze Richtungen, ganze Bibelübersetzungen, die davon beeinflusst sind, ganze Kommentare, die Scofield-Bibel zum Beispiel, die an der Stelle diese Theologie vertritt. Was sagen wir dazu? Diese Stelle bedeutet was ganz anderes. Das Vollkommene hier, aus dem ganzen Zusammenhang, ist ganz klar, bezieht sich darauf, wie es hinterher heißt, dass wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Das Vollkommene hier an dieser Stelle ist definitiv nicht die Bibel, das Neue Testament, sondern da heißt es, und
so hat Paulus es gesagt.
Dann, also das, wenn das stückweise, das wird alles weggetan sein, wenn das Vollkommene gekommen sein wird, wann? Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Das passiert nicht dadurch, dass du die Bibel liest, dass du Gott von Angesicht zu Angesicht siehst. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Das ist dann, wenn wir Jesus gegenüber sind. Nicht, wenn wir die Bibel lesen. Da erkennen wir schon viel, aber nicht, wir erkennen nicht Gott, wie wir von ihm erkannt worden sind. Bei aller Liebe. Das stimmt einfach nicht, ja. Das ist, da ist das gemeint, was in der Offenbarung steht. Offenbarung 22,1. Und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen. Und der Herr wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also, bitte, ich möchte einfach sagen, diese Lehre bezieht sich auf diese Stelle, und ich halte das wirklich für ganz schlimm. Ja, das ist einfach nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, diese Stelle spricht über diese Zeit, wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Und das ist Offenbarung 22,1 eine Parallelstelle dazu. Oder 1. Johannes 3,1 heißt es so: Seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass, wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das wird kommen. Ja. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Also das ist sicher nicht dann gekommen, als wir die Bibel gekriegt haben, dass wir sind, wie er ist, weil wir ihn sehen, wie er ist. Versteht ihr? Darum geht es um was ganz anderes. Ich halte diese Lehre für komplett falsch. Die wird nämlich, also diese Lehre von diesen verschiedenen Zeitabschnitten, dem gegenüber muss man stehen, dass Gott derselbe ist, heute und in Ewigkeit. Und ganz oft haben die im Alten Testament gebetet: Herr, wo bist du? Hast du dich etwa geändert? Nein, du hast dich nicht geändert. Wo sind deine Wunder von früher? Herr, du hast dich nicht geändert, du bist derselbe heute und in aller Ewigkeit. Und das gilt für uns auch noch. Gott ist derselbe heute und in aller Ewigkeit. Wir brauchen nichts mehr als sein klares prophetisches Wort und seine Zeichen und Wunder, die sein Wort bestätigen. Aber lass uns noch mal ganz kurz auf unser Thema zurückkommen. Und trotzdem sagt Paulus: Das wird alles vergehen. Und er nimmt irgendwie einen ganz merkwürdigen Abstand dazu ein. Und das hat er am Anfang von 1. Korinther 13 auch schon gemacht. Er hat gesagt: wenn ich Glauben habe, wenn ich Wunder habe, wenn ich Sprachen habe und habe die Liebe nicht, dann bin ich nichts. Und hier auch nochmal: Das wird alles vergehen. Das wird alles vergehen, aber eins bleibt. Und ich denke, dass wir uns dem irgendwie stellen müssen. In uns. Der Kompass muss ein anderer werden. Also für mich merke ich das. Mein Kompass muss auf das gehen, was bleibt. Und daran ordnet sich das andere. Und das soll unser Kennzeichen sein. Und lass uns nochmal zum Abschluss 1. Korinther 13 zusammen lesen. Wenn ich in der Sprache der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Wenn ich Weissagungen habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seine Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, undeutlich. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Amen. Jetzt machen wir das so, dass wir nochmal miteinander beten. Und vielleicht tauscht ihr euch kurz aus, was ihr jetzt damit machen wollt. Und dann betet einfach. Lass uns doch bieten, dass das unser Kennzeichen wird. Ich weiß nicht, wie das geschehen kann, aber ich würde mir das irgendwie wünschen. Dass vielleicht wir irgendwann mal dafür bekannt sind. Weil das sind doch die, die Liebe miteinander haben. Das ist ja echt eine Vision. Christen, das sind die, die nett sind, so wie Rana das gesagt hat. Das sind die, die sich untereinander lieben. Nicht die, die sich ständig spalten. Sondern das sind doch die, die sich, obwohl sie sich spalten, sich lieben. Ja, warum nicht? Ich denke, anders kann man das ja gar nicht überwinden. Ne? Obwohl sie sich spalten, obwohl sie hin und her von einer Gemeinde zur anderen pilgern, trotzdem lieben die sich. Okay, lass uns das beten.
Seid ihr schon eine Gruppe, sonst dann gehe ich zum Hardcore-Wolfs.